So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Leseecke, präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Omida, die ich öfter mal wieder lobend erwähnen muss, weil die mir so einen guten Feedback-Partner sind und Unterstützer sind und zusammen Projekte entwickeln und voranbringen und jetzt diesen Kongress, der im Herbst erscheint, der erste große Schweizer Homöopathie-Kongress angeleiert haben. Ja, und dass so viel guter Wille für die Homöopathie und so viel Manpower hinten und so viele engagierte Leute, also nicht unbedingt Quantität, sondern qualitativ, ne? Viel Manpower da. Nicht, dass jetzt hunderte Leute arbeiten, aber die, die da arbeiten, sind wirklich mit Leib und Seele dabei und machen auf ihre Art wirklich sehr, sehr viel für die Homöopathie und auch, dass sie diesen Podcast hier unterstützen, sie mal wieder öfter lobend erwähnen, sei an dieser Stelle getan. Heute Leseecke, ich glaube 59 oder so, keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Falls euch interessiert, könnt ihr das in den Shownotes sehen. Wir nähern uns übrigens tatsächlich der 400. Episode, also nicht schlecht. Ich habe ja gesagt, 1000 mache ich voll. Aber die 400 Episoden kommen ja länger vor. Also bin immer wieder erstaunt, wie viele Episoden es sind. Und gefühlt sind es mehr. So, aber da sind natürlich auch mit den Adventskalendern einige Füller dabei, die nur sehr kurz sind. Ja, so freue ich mich sehr, dass wir da bald 400 voll haben. Vielleicht machen wir zur 500. Episode mal wieder irgendwas Besonderes. So diese Jubiläumszahlen, die laden ja immer so ein bisschen ein. Ich habe auch ein paar Ideen, aber ich bin dann doch zu faul zum Umzusetzen, weil es so eine große Organisation ist. Genau, und auch jetzt wieder ein Patient abgesagt und dann sitze ich gerade hier und nehme wieder auf. So auch für die Leute, die fragen, wann machst du das alles? Ja, wenn ich mal Zeit habe. Heute ist es, glaube ich, ein kürzeres Kapitel, weil ich gesehen habe, sowohl das Kapitel vor, was ich aufgeblättert habe, als auch das danach, passen nicht wirklich. Ich bin hier bei Mangia Vori in der Mater Medica Clinica. Hinweise zur Benutzung. Und das der Kapitel davor wäre das Problem des Repertoriums. Dann kommt eben das, was ich gleich vorlesen will. Und dann kommt schon wieder Arten von Symptome. Also so ein großer inhaltlicher Sprung, dass ich nur dieses kleine Kapitel hier nehmen werde, nämlich die Polykriste. Auch weil wir das, glaube ich, noch nicht so oft hatten. Das finde ich ganz cool. Es wiederholt sich ja eh immer so ein bisschen im Grundlagenteil. Aber über Polykriste explizit haben wir noch nie so richtig, glaube ich, geredet. Und wenn, dann ist es länger her. Und deshalb habe ich gedacht, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Aber eben, es passt thematisch jetzt gar nicht. Ne? Wir können ja dann das immer mal wieder als Quickie mit reinnehmen, dass wir da auch nochmal Probleme des Repertoriums. Aber ich habe das Gefühl, darüber haben wir gerade erst geredet. Und Arten von Symptomen, also das haben wahrscheinlich die, die den Podcast vollständig hören, auch schon durch das Thema und denken, oh Gott, bitte nicht wieder Arten von Symptomen, nein. Ja. Ja, an der Stelle kann ich ja mal erwähnen, keine Ahnung, wie viele Studenten aus meiner Schule das hören, aber ich nehme ja die mündlichen Prüfungen ab vom zweiten Jahr, gibt ja jetzt nur noch drei. Vorher waren es ja 4 Jahre, jetzt durch die Umstellung auf die eidgenössische Prüfung gibt es noch 3 Jahre. Und im zweiten Jahr nehme ich die mündliche Prüfung ab. Noch. Mal gucken, wie lange noch. aber jetzt schon 4 Jahre und muss sagen, die homöopathische Qualität der Studenten ist stark gestiegen. Nichts an die ehemaligen Abgänger, aber so dieses Niveau im zweiten Jahr, das haben wir gut hinbekommen, dass das wieder gestiegen ist. Und da werden so Sachen nämlich zum Beispiel auch gefragt, Arten von Symptomen, dass man das erklären und einteilen kann. Ohne jetzt die Frage zu beantworten, was das denn für den homöopathischen Alltag für einen Wert hat, ist das bei Polykristen genau gleich. Ne? Das ist ja jetzt hier so ein schönes Nerd-Thema für mich. Was ist das überhaupt? Was ist das für ein Name? Das ist ja wieder eine willkürliche Benennung von irgendwas. Bin ich also ganz gespannt, was wir jetzt gleich hier für Inhalt haben werden. Und aber das ist so ein schönes Nerd-Thema, was eigentlich niemanden interessiert. Am Schluss muss man das ähnlichste Mittel finden. Ne? Und ob das jetzt Polykrist heißt oder kleines Akutmittel oder es ist ein typisches Superakutmittel, das ist ein zusammengesetztes oder Komplexmittel. Also das spielt ja am Schluss nur für so Leute wie mich eine Rolle. Den Patienten interessiert das überhaupt nicht. ob man einen Polycrest kriegt oder irgendwas anderes. Genau, das, aber wie alle ja wissen, ich meine, sonst macht man auch nicht für fast 400 Folgen in so einem Podcast, wenn einen so Nerd-Themen nicht interessieren, ne? Ja, wir haben ja mal angefangen mit der Idee, dass es so ein Podcast ist, wo man sich wirklich dann über die Homöopathie informieren kann. Ich glaube, da sind wir über das Ziel weit hinausgeschossen. Also als informativer Podcast, der Dinge auf den Punkt bringt, glaube ich, da sind wir nicht berühmt für. Aber ich behaupte einfach mal, gerade auch, weil wir letztens wieder einen Preis gewonnen haben, nämlich der lustigste Homöopathie-Podcast zu sein. Okay, da ist eher der Preis von dem Podcast, wo sich der Redner selber am witzigsten findet. Das wird eine lustige Folge. Genau, deshalb nehme ich an, wir sind vielleicht nicht der informativste, aber zumindest der, der sich selbst am witzigsten findet. Ich denke, den Preis würden wir locker gewinnen, da können die anderen nicht mithalten. Wobei, wir müssen vielleicht nur die Einschränkung machen, deutschsprachig. Vielleicht gibt es ja auch, die Engländer sind ja allgemein, explizit die Amerikaner und Engländer sind ja uns humortechnisch arg überlegen, also den Deutschen mal sowieso, da ich wahrscheinlich keinen Schweizer Humor besitze, auch dem, ne? Kann natürlich sein, dass die amerikanischen Homöopathie-Podcasts eine Gag-Kanone nach der anderen zünden. Vielleicht sollte ich mir da mal reinhören. Dann kann ich noch was lernen von unseren Hollywood-Vorbildern. Gut, also, damit wir jetzt nicht schon länger hier eure wertvolle Zeit verschwenden, gehen wir rein hier in das Kapitel, eben die Polycreste von Mangialavori. Ich glaube, Italiener. Kenne nicht so viel von ihm, habe mich aber wie so vielen Autoren in letzter Zeit geöffnet, was zum Teil eine sehr gute Entscheidung war, zum Teil auch nicht. Das behalte ich für mich, welche Mathematiker ich gut finde und welche nicht, da könnt ihr ja jeder selber rausfinden. Hier aber muss ich sagen, ein reicher Schatz, vor allen Dingen an modernen Mitteln, die ich jetzt auch gar nicht alle eingesetzt hätte, aber denke da klassische Bücher, wo man immer wieder dasselbe mal Lycopodium und ich weiß nicht, Calcium Carbonicum liest, hat man jetzt vielleicht dann auch schon mal irgendwann gehört nach so ein paar Jahren. Und da ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, auch mal Bücher rauszubringen, wo nicht das tausendste Mal Calcium Carbonicum verglichen wird mit Silicea. So, ne? Der Begriff Polycrest setzt sich aus den griechischen Wörtern poly, viele, und, wow, jetzt kommt's hier, griechisch, kraumai. Chromai, wahrscheinlich wegen Crest, ne? Chromai, ne, Chaumai, so wurscht. Brauchbar, nützlich, tauglich zusammen. Also viel brauchbar, viel nützlich, viel tauglich. Es hat eine mythische Qualität, die allheilende, Panacea als Ursprung, die alles heilende. Aus der Sicht der Komplexitätsmethode haben einige Arzneimittel ein etwas weiter gefasstes Anwendungsgebiet. So etwa Arnika bei Prellung und Quetschung. In den meisten Fällen jedoch hat das spezifische Bild jedes Mittel, sobald es konstitutionell angewendet wird, eine vergleichsweise eng gefasste Bandbreite. Das bezieht sich auf eine spezielle Persönlichkeit und Strategie und ist weniger brauchbar bei Personen, die außerhalb dieses Rahmens liegen. So stellt sich die Frage, gibt es überhaupt Polycreste? Gemäß unserem Ansatz muss die Antwort lauten, nein. Okay, wow, das war jetzt viel. Also aus Sicht der Komplexitätsmethode, die ich jetzt leider nicht kenne, die wahrscheinlich hier im Anfangsteil, wenn man es dann gelesen hätte und nicht einfach irgendwo aufmacht, wie die Lesecke ja nun mal ist, hätte man wahrscheinlich irgendwas dazu gefunden. Wir gucken mal kurz. Ne? Homöopathische Familien, Prüfungen und geheilte Fälle. Fallaufnahme. Also es gibt mal keine Überschrift bisher hier, die Komplexitätsmethode. Ich gucke kurz die Überschriften nach. Hinweise zur Benutzung von Mangialavoris Mathematica Clinica. Einleitung, Aufbau, grammatikalische Einteilung. Jo, also wahrscheinlich gibt es sie da drin, wenn man das in der Reihenfolge lesen würde, wie es dann halt auch gemeint ist. Haben wir jetzt nicht. Also die Leute, die wissen, was eine Komplexitätsmethode ist, haben jetzt einen riesen Vorteil. Wir nicht, weil wir haben keine Ahnung. Also was da aber offensichtlich behauptet wird, ist, aus der Sicht der Komplexitätsmethode haben einige Arzneimittel ein etwas weiter gefasstes Anwendungsgebiet. Warum jetzt dann Arnika ein Beispiel ist dafür, für ein weitergefasstes Anwendungsgebiet, verstehe ich nicht. Vielleicht ist das ein Übersetzungsproblem, dass ich das nicht verstehe. Weil man müsste ja eigentlich sagen, wenn Arnika nur bei Quellungen und Quetschungen wirkt, was es nicht tut, das ist ein hervorragendes Grippemittel, ist ja die Frage, was hier ein weitergefasstes Anwendungsgebiet jetzt gemeint ist mit. Wisst ihr jetzt nicht, ne? Wenn man meint, ein spezifisches Anwendungsgebiet, würde ich es nur verstehen, ne? Arnika bei Prell und Quetschung, sonst hilft es nicht, was ja nachweislich eben nicht der Fall ist. So, vielleicht meint es ja auch einfach allgemein, ne, dass es wie ein Tropismus gibt, dass Arnika oft bei dem indiziert ist. Ja, tut mir leid, kann ich nichts damit anfangen, verstehe ich nicht. Wir lesen weiter. In den meisten Fällen jedoch hat das spezifische Bild jedes Mittels, sobald das konstitutionell angewendet wird, eine vergleichsweise eng gefasste Bandbreite. Das wird schwierig. Also ich hoffe, ihr kommt vielleicht sogar mehr draus als ich. Hat das spezifische Bild jedes Mittels? Das ist jetzt die Frage, was das meint. Ist das so eine Kennt-Bilder-Methode? Und sobald das konstitutionell angewendet wird? Das ist jetzt die Frage, ist er jetzt noch bei Arnika? Gibt es eine konstitutionelle Anwendung bei Arnika? Oder ist das jetzt allgemein? Ne? Eine vergleichsweise eng gefasste Bandweise. Also vergleichsweise mit was? Arnika bei Prellungen. Es bezieht sich auf eine spezielle Persönlichkeit und Strategie und ist weniger brauchbar bei Personen, die außerhalb dieses Rahmens liegen. Ich glaube, das ist der einzige Teil, den ich wirklich präzise jetzt sagen kann, dass ich das verstehen würde, ohne da zu interpretieren oder raten, was der Autor mir wohl sagen möchte. Eben, was jetzt keine Kritik am Autor ist, gell? Wir haben ja das Buch gar nicht gelesen bisher. Kann man auch nicht sagen, ich verstehe nichts. So. Manchmal ist es ja so, dass ich die Bücher schon ganz gelesen habe. Hier habe ich nur in der Mathe Medica geblättert. Der Einleitungsteil ist mir fremd. Auch nicht gut, ne? Gut, ist aber noch neu. So bin ich ein bisschen entschuldigt. Gut, werde ich auf jeden Fall nachholen, wie immer. Dann kann ich euch vielleicht nächstes Mal auch mehr erklären. Also es bezieht sich auf eine spezielle Persönlichkeit und Strategie. Das ist der Teil, wo ich zumindest verstehe, ne, weil wir natürlich mit den, sag ich mal, großen Polykresten, von denen er ja vielleicht redet, keine Ahnung, Lycopodium, Silicea und so weiter, natürlich dort sehr viele Anteile haben, wo es eben speziell um spezielle Themen geht, ne. Das wäre das, was wir im Podcast auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Wenn wir jetzt Morrison zum Beispiel zitieren, ne, wäre das eine Essenzmethode. Das heißt, dass man den Arzneimitteln so eine Essenz gibt, so ein Kernthema und aufgrund dieses Kernthemas nachher verschreibt und dann im Zweifel, ne, wenn das jetzt die Verschreibungsgrundlage wäre hier, weiß ich ja noch nicht, aber falls, ne, dann hätte man sozusagen die Totalität und eventuell die Leitsymptome wie ausgeklammert, sondern man hat gesagt, weil es jetzt, ich weiß nicht, sagen wir irgendwas, ne, weil es jetzt ein Typ ist, der gern blendet und so mangelnde Urvertrauen hat und sich immer versucht, aus der Verantwortung zu ziehen oder so, ne, dass das so diese typische Strategie, eine der möglichen ist von Lycopodium. Und das wäre so das Spezifische, wo dann Lycopodium, wenn wir ein anderes Charakteristikum haben, zum Beispiel so was sehr Extrovertiertes, im Mittelpunkt stehendes, Selbstbewusstsein starkes Mittel wie Sulfur oder so, dass denn die Lycopodium da nicht wirken würde, ne, sondern das andere Mittel, was eben diese Essenz vom Menschen wirklich ausmacht. Das ist ja so ähnlich, wie wir das in der Use-Methode machen, allerdings ja auch nur so ähnlich. Also so arbeiten wir nicht. Aber es ist ja auch noch die Frage, ob er jetzt so arbeitet. So stellt sich die Frage, gibt es überhaupt Polykreste? Gemäß unserem Ansatz muss die Antwort lauten Nein. Also, ne, wenn man jetzt von dem ausgeht, was bisher in diesem Absatz drin ist, dass es ein Mittel gibt, was alles Heilende wäre, ne, diese mythische Qualität, dann ist natürlich Quatsch. So kenne ich Polykreste auch nicht, aber bevor ich jetzt hier erzähle, was ich denke, lesen wir mal lieber weiter. Die Arzneimittel, die traditionell als Polykreste bezeichnet werden, sind im Repertorium überrepräsentiert. Ja gut, das hat ja aber auch andere Gründe. Das ist jetzt ja nicht per se, weil es Polykreste sind, sondern weil das halt einfach die Ureinträge sind, ne. In vielen größeren Repertorien kann Sulfur mehr als 15.000 Symptome verzeichnen. Mittel wie Natrium oder Calcium rangieren nicht weit dahinter. Ein mittleres Polykrest wie Bryonia hat immer noch 8.000 Symptome und kleinere Polykreste wie Ambra fast 3.500. Kleinere Mittel, indes wie Crategus, weisen kaum mehr als 100 Symptome auf. das scheint mir so ein bisschen inhaltlich auch an das Kapitel davor wahrscheinlich anzuknüpfen, wo es ja darum geht, die Probleme der Benutzung vom Repertorium. Wobei jetzt hier die Frage ist, Polycrest, ne, ob ich sage, dass Ambran Polycrest ist, ist ja dann noch eine Frage, ne, weil das die Definition fehlt ja jetzt hier noch. Und die Frage ist, ob Ambra wirklich traditionell als Polycrest bezeichnet wird. Selbst bei Brionia wäre ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das tatsächlich die richtige Beschreibung ist, aber das scheint er mehr zu wissen. Für mich sind das tatsächlich diese multimiasmatischen Arzneien, also wenn ein Mittel deutlich alle vier Miasmen abdeckt, und zwar von den Leitsymptomen her, dass man wirklich sieht, es hat also mindestens drei, wenn nicht vier Miasmen weit und breit abgedeckt, ne? Dann hat es eine große Bandbreite an Wirkung. Ne? Das ist das, was ich eigentlich unter einem Polycrest jetzt verstanden hätte. Und jetzt kenne ich nicht genug über Ambra, um das definitiv zu sagen, aber meiner Erfahrung nach, wenn man das als breit wirkendes Polycrest ansieht, dann ist es natürlich grundsätzlich, ich meine, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe hier ein fettes Buch stehen für die gesamte Prüfung von Calendula. Na, also dann ist es natürlich tatsächlich jedes Mittel ein Polycrest. Und dann müsste ich eine andere Antwort geben. Ne? Gibt es überhaupt Polycreste? Ja, alle. So, weil auch bei Krategos, das jetzt dann nur 100 Symptome sind, ist ja im Zweifel, weil es nicht gut geprüft worden ist und nicht, weil es das potenziell nicht aufweist. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal letztens irgendwann besprochen. Dass wenn ich natürlich jedes Mittel, wenn ich das ausführlich prüfe, ich über jedes ein 400-seitiges Band schreiben kann an Prüfung, dann ist natürlich die Frage, und das ist wahrscheinlich das, worauf er hier hinaus will, am Schluss, ne, dass man bei Polycresten diese Essenz irgendwo braucht, wo ich dann nachher die Mittel voneinander unterscheiden kann. Bin gespannt, welche Conclusio er hier von dem Kapitel aufmachen wird. Für manche gilt die Anzahl der Symptome bei den Polycresten als Beweis für deren Wirkkraft. Und da die Polycreste bei jeder Repetition so weit vorne liegen, muss das wohl heißen, dass sie jedes Übel zu heilen vermögen. Genau, das ist zumindest das, was einem suggeriert würde, wenn man jetzt die Prüfungssymptome lesen würde, alle, ne, und der Meinung wäre, das Mittel würde jetzt auch alles das heilen. Ne? Aber das kommt ja diesem Use-Ansatz jetzt sehr entgegen, diese These oder die Fragestellung, weil wir ja auch immer sagen, es geht jetzt nicht darum, dass jedes Lokalsymptom abgedeckt worden werden muss mit der Homöopathie, sondern vor allen Dingen ja das, was das Zentrale ist, ne? Das, was am Menschen das zu Heilende ist. So sind das ja unter Umständen viele auch Symptome, die der Patient jetzt vielleicht auch unabhängig von der Krankheit hatte oder die einfach eine temporäre Unpässlichkeit sind oder die in den Prüfungen zufällig vielleicht auch aufgetreten sind aus einem anderen Grund oder so, ne? Gut. Also für manche ist die Anzahl, umgekehrt müssen dann weniger bekannte Mittel weniger wirksam sein und sehr begrenzten Wirkungsbereich haben, nur weil sie bei den meisten Repertoren nicht an führender Stelle stehen. Aus dieser Sicht gleichen die Polycreste der Königin auf dem Schachbrett und die weniger bekannten Mittel sind alle bloß Bauern. Wenn alle gleich gut geprüft werden, dann könnte man so eine Aussage treffen. So ist das reine Interpretation. Und das ist ja auch die Frage, ob diese Polycrest-Thematik wirklich begründbar ist auf dem Repertorium. Weil nur weil es viele Rubrikeneinträge gibt, das ist ja nicht unbedingt der Punkt, weil es jetzt ein Polycrest ist, sondern weil es diese Rubriken ja irgendwo bestätigt irgendwann mal gegeben hat. Das ist das, ich glaube, ich habe das eben gerade letztens irgendwo gesagt, aber ich komme schon auch nicht mehr draus, wo ich wirklich auch über diese Prüfungen von den Friedrichs geredet habe, dass wenn wir jedes Mittel so ausführlich geprüft hätten und gefühlt jedes Mittel, jedes Symptom auch hervorbringt in der Prüfung, das stellt ja auch nochmal, und das wäre ja auch interessant, stellt ja auch nochmal, also zentrale Bereiche der Homöopathie dann in Frage, wenn das so wäre, ne? Und dann könnte man sich unter Umständen auch nochmal wirklich auf so eine Methode einigen, was ja jetzt so ein bisschen das Problem ist, dass jeder da sein Süppchen kocht und behauptet, meine Methode ist die allerbeste. Wenn eben rauskommt, dass wenn ich die Mittel nur lang genug prüfe, gefühlt alle Symptome hochkommen, dann muss es ja einen Qualitätsunterschied geben, weil das beobachten wir in der Praxis ja stark, ne? Dass es einen Unterschied macht zwischen Natrium und Calcium oder zwischen Thuja und Medurin. Oder eben auch von mir aus zwischen Krategos und Adonis. Gibt es ja einen qualitativen Unterschied, den man ja auch daran sieht, dass wenn der Patient das Arzneimittel einnimmt, er dann eine Wirkung verspürt oder eben auch nicht. Insofern ist ja das Ähnlichkeitsgesetz unser Leitfaden und nicht ich verschreibe einen Polycrest, weil, ne? Oder verschreibe am Schluss auch ein Mittel wegen der Repertorisation. Auch das ist ja falsch. Das muss ja ähnlich sein zum Patient und zwar zur Krankheit vom Patienten. Gut. Aus diesen Gründen beschränken sich manche Homöopathen ausschließlich auf Polycrest und verschreiben nie mehr als 50 bis 100 Mittel. Als könnte dies das volle Spektrum dessen abdecken, was Menschen darstellen. Ich habe das, glaube ich, mit dem Thorsten besprochen. Das Interview hört ihr erst demnächst, aber ich habe es ja schon aufgenommen. Und er hat gesagt, das ist, wenn man so arbeitet, hat das, glaube ich, einen Begriff, den er jetzt reingebracht hat. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Begriff ist, aber diese Zickzack-Methode. Das ist etwas, was wir auch an der SAI, würde ich sagen, ne, machen, auch wenn wir natürlich deutlich mehr als 50 bis 100 Mittel verschreiben. Also das, zumindest ich, das kann ich nicht für alle reden, aber ne, ich habe ja gerade das auch noch auf dem Schirm. Wir haben ja die Praxis uns selbstständig gemacht und alle Arzneien, die wir häufig benutzen, sowohl akut, superakut, chronisch, als auch dann speziellere Mittel oder nur Soden oder so, alle normal in verschiedenen Potenzen gekauft und dafür eine Excel-Tabelle angelegt und geschaut, wie viele Arzneien wir tatsächlich regelmäßig verwenden. Und das ist natürlich deutlich mehr als das. Ich weiß jetzt nicht ganz genau die Zahl, aber rund um 300 ist es, glaube ich, gewesen. Also relativ viel mehr als jetzt hier. Aber wenn man überlegt, dass es über 3000 angeblich gut bis halb gut geprüfte Mittel gibt, ist das natürlich immer noch lächerlich. Deshalb mache ich mich ja auch schon längere Zeit auf den Weg, neue Mittel da kennenzulernen. Und bin da recht begeistert, dass man da auch noch mehr Facetten abdecken kann. Wobei am Schluss ich jetzt aktuell, mal gucken, wie das in ein paar Jahren ist, aber aktuell immer noch so arbeite, dass ich lieber, jetzt sagen, bleiben wir mal bei dem Wort hier, ich hätte das jetzt so nicht genannt, ich sage immer das ähnlichste Mittel, was ich halt kenne, ne? Aber das ist natürlich bei den großen Polycresten nochmal leicht, das irgendwie so hinzubiegen, dass vielleicht doch Calcium passt. Dann doch lieber mit Calcium starte, als mit irgendeinem, ich weiß nicht was, Tintenfisch, ne? Der nicht gut so halb geprüft ist, oder irgendeinen Edelstein, wo die Prüfung nur aus einem Traum besteht, verschreibe ich dann doch deutlich seltener gern oder am liebsten gar nicht. Und bin daher mehr auf der Suche auch nach Arzneien, die wirklich gut geprüft worden sind. Und da gibt es ja glücklicherweise doch zuhauf. Ich habe ein ganz neues Buch bekommen, mir gegönnt. Und zwar ein riesiges Buch vom Stefanovic, wo nochmal ganz viele Mittel auch wirklich ausführlich beschrieben worden sind. Da ist nochmal, habe ich zum Beispiel ein ganz interessantes Bild gelesen von Argentum Metallicum. Und ein zweites Buch, was ich jetzt neu habe, ist von Franz Vermeulen, Synoptische Referenz. Ein Riesenteil. Bin ich auch noch gespannt, wenn man da so durchgeht. Und natürlich am Schluss müssen die sich in der Praxis ja auch bewähren. Und das ist das so ein bisschen, warum ich mich auch nicht so mega weit rauslehne außerhalb der Use-Methode. Einfach weil ich vor allen Dingen am Anfang von einem Fall mit diesen großen Mitteln unglaublichen Erfolg habe. Also Beispiel gerade heute in der Praxis gehabt. Frau kam mit schweren, gar nicht so tief gehen, ne, sonst könnte es irgendwie rum. Also sagen wir mal Kindheitsthemen plus starke Gemütssymptome über lange Jahre. Das ist jetzt irgendwie Mitte 30 irgendwie so. Und jetzt aktuell mit seit langen Jahren Mensprobleme und jetzt mit einer Diagnose, die das betrifft und so weiter. Ne. Wir haben gestartet im Februar, jetzt wo ich die Aufnahme mache, ist August. Und von den Symptomen, die sie im Februar mitgebracht hat, die sie stark gestört haben, ist mit einer Gabe eines ähnlichen Mittels, ich würde sagen, 90% der Themen besser. So. Denn natürlich gelingt das jetzt nicht immer und es ist oft genug, dass ich auch Patienten wegen der restlichen 10% verliere, weil ich dann eben vielleicht nicht, ne, die dritte Variante von irgendeinem Seestern kenne oder eben nicht das fünfte Milchmittel kenne oder die 15. Schlange nicht verschreiben kann, ist es ja durchaus möglich, dass mir diese 10% dann auch abhanden sind. Aber ich bin so, weiß nicht, ob man das über sich sagen darf, aber ich bin so erfolgreich mit der Art, wie der Typ arbeitet, dass mir jetzt selten das Gefühl übrig geblieben ist, dass das kein guter Start ist in so einem Fall. Und selbstverständlich, ne, wenn ich jetzt neue Mittel lerne und die sind ähnlicher, dann verschreibe ich die natürlich auch gern. Aber wenn das unsicher ist, verschreibe ich doch lieber mal wieder ein Sulfur zum Starten, wenn es ähnlich ist, als irgendein Mittel, was so halb gut geprüft ist. Das ist auch das Verlockende, ne? An den großen Mitteln ist ja, dass sie viel abdecken, scheinbar. Und dann eben ab und zu man eben so Fälle auch hat, wo man dann alle Symptome sich auch verbessern, ne? Und man dann das natürlich zurückführt auf die große Breite des Themas, das sind Sulfurs. Ne? Aber das ist ja das genau, was bei der Use-Methode dieser Kern ist, dass wir es ja eben nicht auf die Breite verschreiben, dass wir schauen, dass Sulfur auf jedes kleine Pipi-Symptom passt, sondern dass Sulfur im Kern passt. Und wenn es im Kern passt, passt auch der Rest. Ja, genau, jetzt bin ich abgeschwiffen, aber weiß auch nicht mehr warum. Ah genau, 50 bis 100 Mittel. Als könnten diese das volle Spektrum dessen abdenken, was Menschen darstellen. Diese begrenzte Anzahl von Optionen kann eine Analyse erzwingen, die dem Versuch gleichkommt, einen eckigen Dübel in ein rundes Loch zu schlagen, um eine solche Verschreibung zu rechtfertigen, wird dann zufälligen Symptomen ein unangebrachtes Gewicht beigemessen. Also er bezieht sich jetzt auf diese 50 bis 100 Mittel. Ne? Und das ist natürlich so, ne, wenn ich jetzt sage, eigentlich ist Calcium im Kern nur diese schwabbelige, dicke, nachgiebige Baby, ne, und alles andere sind so interpretierte, zufällige, praktische Erfolge, die da über die Jahre mit reingeflossen sind. Im Kern ist Calciumcarbonicum aber ein ziemlich kleines Mittel, was nun durch Zufall so aufgebläht worden ist, dann ist es natürlich richtig zu sagen, dass ich jedes Mal sozusagen den Hammer nehme, egal ob ich jetzt eine Schraube habe oder einen Nagel, und irgendwie wird der schon in die Wand gehen. Da weiß ich nicht, ob das Ähnlichkeitsgesetz das mit sich machen lässt oder ob es nicht dann einfach, wie ich das öfter erlebe in der Praxis, einfach nicht wirkt. Selbst wenn man das Gefühl hat, boah, Calcium passt ja mega, ne? Dann passt ja einfach nichts. Und plötzlich sieht man mit einer anderen Calciumverbindung, Calciumphosphoricum, Calciumsilikata, Calciumfluoricum oder einer anderen Calciumverbindung wie Kaliumcarbonicum oder so, wirkt es ja plötzlich tausendmal besser. Ne? Oder Bariumcarbonicum oder Natriumcarbonicum. Ne? So. Aber ja, wenn das der Fall wäre, ne, dass man mit diesen 50 bis 100 Mittel dann versucht, eben jeden Nagel reinzubekommen. Wobei ich denke, wenn man die 50 bis 100 Mittel jetzt unter den Polykristen aufteilt und jetzt mal die kleinen Mittel wie die verliehenen Verletzungsmittel mal weglässt, dann sind das schon relativ viele Persönlichkeitsthemen, die man da abdeckt. Weil man ja auch immer den Patienten braucht auf der anderen Seite, der diese Persönlichkeitsthemen auch so ausdrücken kann, dass man sie dann abdecken kann. Also die gängigen Patienten kommen ja mal abgesehen davon, dass sie mit ihren Körpersymptomen kommen, kommen sie ja mit den zentralen Teilen ihres Problems selten. So ist die Frage, ne, wenn ich 50 bis 100 richtig gute Mittel habe von Kernthemen, die die Leute auch tatsächlich viel haben, in meiner Umgebung vielleicht auch, da ist ja die Frage, warum sollte ich dann noch 400 andere Mittel beherrschen von Themen, die vielleicht in meinem Schaffenskreis gar nicht vorkommen. Oder gar 3000. Ich meine, es ist immer gut, mehr zu wissen. Ne? Ich überlege das hier nur. Weil es ist ja die Frage, ne, welche 50 bis 100 Mittel meint. Es gibt ja in unserem Verletzungsbuch hier allein 50 Mittel. Und da ist ja die Frage, meinen Sie, zählen die jetzt dazu oder sind das keine Polykreste? So. Ne? Ja. Gut. Um eine solche Verschreibung zu rechtfertigen, wird dann zufälligen Symptomen ein unangebrachtes Gewicht beigemessen. Das ist auch unklar für mich, was das jetzt meint. Wenn ein Mittel zu viele Rubriken hat, ist es von einem Nebelschleier umgeben, der seine wahre Wirkungsweise verhüllen kann, selbst dann, wenn es sich um ein bekanntes und gut geprüftes Mittel handelt. Interessanterweise sind Manja Lavoris Interpretation der Polykreste in vielen Fällen enger gefasst und spezifischer als die, die wir üblicherweise kennen. Ach guck, das ist gar nicht von ihm selber geschrieben. Okay. Interessanterweise sind Manja Lavoris Interpretationen der Polykreste in vielen Fällen enger gefasst und spezifischer als die, die wir üblicherweise kennen. Ziel der Komplexitätsmethode ist es, eine große Bandbreite an Arzneimitteln einigermaßen gut zu kennen. Nur traditionell bewährte Mittel zu verschreiben, ist, als würde man die Wandfarbe mit einem Tortenheber abkratzen oder einen Nagel mit einer Rohrzange aus der Wand ziehen. Für jede Arbeit wird das richtige Werkzeug benötigt und deshalb brauchen wir auch für den Umgang mit der Vielfalt menschlicher Erfahrung einen ordentlich bestückten Werkzeugkasten. Gut. War nicht so richtig, was ich mir unter dem Polykrest-Thema jetzt so vorgestellt habe, auch weil das seit langem in der Leseecke mal ein Kapitel war, was man auch nicht so richtig für sich lesen konnte, fand ich. weiß auch nicht, ob euch meine Interpretationen davon jetzt viel geholfen haben. Ich würde gerne mal zusammenfassen, was ich jetzt verstanden habe von dem. Es ist wichtig, sich diesem Polycrest-Begriff nicht so hinzugeben und zu sagen, ah, ich kenne jetzt 100 Polycreste, dann kann ich alles. Auf der anderen Seite empfehle ich auch gerade immer Studenten, erstmal die 100 Polycreste auch richtig zu können. Wobei hier natürlich auf eine Gefahr hingewiesen wird, dass wenn man die Polycreste zu gut kennt und Gefühl hat, ne, Sulfur und Co. haben 15.000 Symptome, da soll der Patient erstmal kommen und andere bringen, dass ich dann in die Verlockung komme, wenn ich die 100 mal kann, zu denken, ja gut, das reicht jetzt auch ehrlich gesagt. Wir kennen das ja auch von Morrison aus seinem Buch. Mit diesen 100 bis 200 Mittel kann man 80-90% der Fälle lösen in der Praxis und für den Rest braucht es wieder weitere 3000. Das hängt also, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem inneren Anspruch zusammen, wenn das denn so ist. Oder man verwendet eben diese Zickzack-Methoden oder wir haben ja ganz andere Methoden. Ne? Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, wenn ich so Fälle aus Deutschland gerade übernehme, die dann irgendwie in 2 Jahren 400 Mittel kriegen. Und jetzt auch nicht den Mega-Fortschritt haben, ist also auch die Frage, ne? Inwiefern sind dann verschiedene Methoden am Schluss wirklich zielführend? Und das erzählt er hier natürlich ja gar nicht. Und was jetzt dann zielführend ist, ich glaube, er meint einfach, dass man schaut, dass man seinen Werkzeugkasten erweitert. Da bin ich erstmal ganz seiner Meinung, wie auch man das jetzt hier geschrieben hat. Und ich finde auch, dass man, wenn man diese 50 bis 100 Mittel richtig gut kann, man dann auch weiterziehen darf und gut geprüfte weitere Mittel hinzuziehen darf. Das Problem ist ja eher, dass er sich jetzt hier auch nicht konkret, finde ich, macht. Das kann aber auch sein, dass das im Rest vom Buch ja dann noch kommt. Dass, wenn Mittel zu viele Rubriken haben, also diese praktischen Nachträge, die Mittel ja bekommen haben, dass die dann so unklar geworden sind. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, wie man sowas wieder rechnet. Ne? Wie kommt man wieder zu der Reinheit von so einem Prüfungsmittel zurück? Die Essenz von dem und merkt dann plötzlich, dass bestimmte Sachen, die man immer gedacht hatte, dass sie zu Calcium gehören, gar nicht zu Calcium gehören, sondern Zufälle sind, die einfach in den praktischen Erfahrungen häufig aufgetreten sind, aber gar nicht zum Mittel gehören. Ja, ich denke, das ist ja das, was wir in der Methodik schon oft besprochen haben, diese Kombination aus Essenz, Totalität und Leitsymptomen. Wenn man daraus ein gutes Paket schnürt, dann kann man wahrscheinlich recht gut verschreiben, finde ich. Und also bis auf die normalen Prozente, glaube ich, die man in der Praxis hat, wo es jetzt nicht läuft, läuft es auch bei den meisten Fällen eben gerade zumindest zu Beginn wirklich oft erstaunlich gut in meiner Praxis. Und das hatten wir auch irgendwann mal ja gelesen irgendwann. Ne? Also fürs erste Mittel zu verschreiben braucht es Wissen. Fürs zweite erfolgreiche Mittel braucht es Erfahrung. Und fürs dritte braucht es ein lebenslanges Studium, um das gut zu verschreiben. Das sehe ich nach wie vor in meiner Praxis so. Und auch seit ich mehr jetzt Arzneimittel außerhalb von der Dr. Jus Mater Medica verschreibe, ist das jetzt nicht anders geworden. Also auch wenn ich da manchmal Durchbrüche habe mit neuen Mitteln, wo ich denke, okay, vorher ist da gar nichts gelaufen und jetzt läuft das mega. Das ist ja trotzdem nicht so, dass die Selbstheilungskraft nachhaltig für die nächsten 300 Jahre gesund ist. Und nur weil der Patient in 6 bis 8 bis 12 Monaten Rückfall hat oder sein Leben sich weiterentwickelt, ich meine, wir sterben irgendwann alle, das kann man ja dann auch nicht auf eine falsche Konstitutionsbehandlung zurückführen. Immer schwierig, ne? Nach was man das jetzt bewertet. Trotzdem finde ich, wenn wir es runterbrechen aufs Ähnlichkeitsgesetz, bin ich einverstanden. Ich finde, man sollte sich weiterbilden im Sinne von Ähnlichkeitsmitteln, also Ähnlichkeitsgesetz ins Zentrum zu nehmen und sich dort Mittel auch rauszusuchen, die vielleicht die Themen der Polycreste, die man hat, nicht abdecken. Ich habe das schon mehrmals auch erwähnt, dass ich da sehr viel mit so Zwischenmitteln arbeite. Wenn ich merke, okay, Sepia passt nicht und KDC passt nicht, dann suche ich manchmal auch gezielt nach Arzneien, die diese Lücke füllen könnten mit verschiedenen Symptomen. Und so wird einfach diese Zwischenräume, die vermeintlichen Polycreste lassen, die wird dann auch eben dünner und man kann die dort wie einrasten. So gefühlt kriegt man dann einen immer größeren Kreis, ne, an Mitteln, die sich irgendwo gegenseitig auch natürlich überlappen, aber die auch Lücken füllen, wo man denkt, ja, also eine hochängstliche Sepia oder eine sehr selbstbewusste KDC, schon schwierig, das dann zu geben. Na, dann schweift man vielleicht, wenn man nicht mehr kennt, na, schweift man dann vielleicht auf Lycopodium ab und gibt es dann und feststellt fest, das wirkt ja gar nicht. Während man dann eben mit einem guten Zwischenmittel, wie jetzt bei, keine Ahnung, ne, ich sage jetzt irgendwas, Cimicifuga oder so, oder Medurin oder so, dazwischen irgendwie ein gutes Mittel gefunden hat, was dann ja den Fall viel ähnlicher hat. Und wenn man dort feiner wird, ohne, ich glaube, dann in zu viel Details, ne, und dann hat man nachher wieder 36 Mittel für Schmerzen bei Berührung, dann kann man das ja auch schon wieder nicht mehr richtig einteilen und ist dann wieder angewiesen darauf, dass die Repertorien vollständig sind. Ja, genau. Dann hat man da, glaube ich, ein gutes, auch persönliches Wachstum. Aber das werdet ihr vielleicht auch ganz anders machen. Das könnten wir uns ja auch mal austauschen. Wer da ins Interview kommen will, ne, kann ja da sich mal melden und sagen, mein Gott, was redet der da über Polykreste? Komm, ich erkläre dir das jetzt mal. Oder wer Meister ist in der Komplexitätsmethode, kann sich auch mal melden, ne, und mir das dann erklären. Vielleicht habe ich bis dahin das Buch gelesen. Ich weiß gar nicht, ist ja immer peinlich, so ein bisschen, ich weiß ja mal gar nicht, ob die noch leben, wenn er es jetzt gar nicht selber schreibt, hier das Buch. Also die Frage, ob das jetzt ist, weil es auf Deutsch ist und der Herr Mangialavori wahrscheinlich kein Deutsch kann. Aber dann ist ja auch mal schwierig, ob man ihn einladen kann. So gut ist mein Italienisch nicht. Okay, war ein bisschen eine Zählfolge. Ich hoffe, es war für euch trotzdem okay. Und ich, das ist ja der Reiz der Leseecke, gell? Dass es dann manchmal um Hochs ist. Aber ich fand es interessant, sich mal mit diesem Polykrest-Thema auseinanderzusetzen, weil ich das auch nie so richtig warm geworden bin mit. Insofern sind wir einig, es ist einfach ein Fachwort für irgendwas, was so mäßig definiert ist. Und am Schluss, glaube ich, eigentlich bedeutet, die gut geprüften Mittel, die seit 250 Jahren stabil einfache Wirkungen hervorbringen. Das sind Polykreste. Ja. Und mehr ist es aber auch nicht. Das ist einfach ein Wort. Und am Schluss brauche ich das ähnlichste Mittel. Ob das jetzt Polykrest heißt oder nicht, spielt dann gar keine Rolle. Und am Schluss ist sowieso erst das ähnlichste Mittel, wenn es dann gewirkt hat. Alles davor ist eh Murks. Ja. Das wäre so mein Abschiedsfazit. Alles Gute. Oh Gott, ist das lang geworden. Sorry für die Länge und bis bald. Tschüss.